Wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir die Uhr gleich mitgebracht, weil in dem Programmablauf habe ich 20 Minuten gelesen, habe auch gleich zurückgefragt, ob das ein fester Wert oder ein Richtwert ist. Aber wenn ich nicht auf die Uhr gucke, ist das eigentlich ganz egal, dann weiß ich gar nicht, wann die 20 Minuten vorbei sind. Dann muss ich gucken, wann so die ersten Köpfe reihenweise nach vorne kippen, dann merke ich, dass es zu lang gewesen ist. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sogar sehr besonders, weil mich zu dieser Gemeinde einiges verbindet. Der Georg hat das eben schon gesagt, es gibt einige Studierende oder ehemalige Studierende und aktuelle Studierende in dieser Gemeinde, die ich mehr oder weniger regelmäßig sehe, dann Angehörige. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich Studierende habe, die aus einer Gemeinde der evangelischen Gesellschaft kommen, denn das ist mein geistlicher Ursprung. Ich war so etwa 9 Jahre Prediger in der evangelischen Gesellschaft. Und dann erst habe ich nochmal meinen Beruf gewechselt und fühle mich von daher diesen Gemeinden immer sehr verbunden, auch wenn ich jetzt aktuell gar keine Gemeinde der evangelischen Gesellschaft vor Ort habe und notgedrungen auf eine freie evangelische Gemeinde ausweichen musste. Aber wenn ich dann wieder zu Hause bin, ist das immer besonders gut und dann freue ich mich. Ich bin derzeit, deshalb habe ich so viele Studierende hier sitzen, Lehrer am Berufskolleg Bleibergquelle, wo ganz viele unterschiedliche Formen der Erzieherinnenausbildung da sind. Und meine Aufgabe ist es im Moment, etwas Neues vorzubereiten. Das ist so eine neue Idee, Erzieherinnenausbildung mit der Grundschullehrerinnenausbildung zu kombinieren. Und wir haben eine Universität gefunden in den Niederlanden, die internationale Grundschullehrer ausbilden. Und wir haben gemerkt, man kann das gut miteinander verknüpfen, dass man 2 Ausbildungen in einen macht. Der kleine Nachteil für mich, das ist alles auf Englisch. Und das war mein schlimmstes Fach als Schüler in der Schule. Ich habe noch 3-4 Jahre später nachts Albträume gehabt, habe geträumt, ich sitze im Englischunterricht und es war, wie es immer war, der Lehrer fragt was und ich habe noch nicht mehr die Frage verstanden. Das ist eine Herausforderung für mich. Ich freue mich immer über Gebetsunterstützung, wenn ich dann demnächst auf Englisch unterrichte, dass ich das sagen kann, was ich will und dass die Studierenden auch verstehen können, was ich sagen wollte. Das wird dann auch noch spannend werden. Ja, was die Gemeinde besonders macht, ich habe jetzt geguckt, ob der Volker Heckel da ist, ich sehe ihn aber nicht. Der ist in Holland. Das ist schade, das wäre so eine besondere Situation gewesen, dass nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer von mir zusammen in einer Gemeinde sitzen. Jetzt, wo er nicht da ist, kann ich es ja sagen, alles, was schief läuft bei mir, ist er schuld, denn er war früher mein Klassenlehrer und Studienleiter. Und wenn es noch irgendwelche Beschwerden im Nachhinein gibt, ihr wisst ja dann, wo ihr sie loswerdet, besonders meine Studierenden, ich bin halt von ihm sozialisiert worden, also wenn da irgendwas nicht läuft, kann ich nichts dafür. Und jetzt kann ich es ja sagen, wenn er nicht da ist. Sonst hätte ich es anders ausgedrückt. Ja. Gut, jetzt wechsle ich ein bisschen zu dem Palmsonntag. Der Sonntag ist, wie er heute heißt. Jetzt geht es in die heiße Phase der Passionszeit und es beginnt mit diesem Einzug in Jerusalem. Und weil es der Palmsonntag ist, ist der Predigttext ja schon einigermaßen gesetzt, zumindest nach meinem Empfinden. Man sollte natürlich über diesen Sonntag predigen. Und während der Vorbereitung ist mir eingefallen, dass ich mich noch sehr gut an diese Geschichte erinnere aus meiner Zeit, als ich noch vor dem Gottesdienst rausgehen musste in den Kindergottesdienst. Ich war noch nicht in der Schule, das mit Lesen und Schreiben klappte also noch nicht wirklich. Und dann habe ich zum ersten Mal die Geschichte vom Palmsonntag gehört und die war für mich sehr eindrücklich, besonders weil es nachher immer so Bildchen gab. Und dann hatte ich das so Bildchen mit dem Esel und Jesus sah drauf und die Leute haben Kleider geworfen, haben Äste geworfen. Ich fand das schön. Und ich habe mich dann nachher daran erinnert, mit 4 Jahren habe ich schon pragmatisch nachgedacht und dachte, ich hätte wahrscheinlich besser nicht meine Jacke hingeworfen, sondern hätte direkt Äste abgeknickt. Dann würde ich zu Hause auch keinen Ärger kriegen, wenn dann die Jacke nachher etwas schmutzig und nicht mehr so optimal gewesen wäre. Und das war so die erste Erinnerung an diesen Text. Der ist mir natürlich im Laufe der Zeit mehrfach begegnet und in der Vorbereitung habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was diesen Sonntag eigentlich so besonders macht. Also es gibt ja diese großen christlichen Feiertage. Wenn Weihnachten nicht gewesen wäre, gäbe es kein Christentum. Es klar, wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre, wenn Karfreitag nicht gewesen wäre, wenn Ostern nicht gewesen wäre, Tod und Auferstehung, gäbe es ja kein Christentum. Wenn Pfingsten nicht gewesen wäre, wäre die Gemeinde nicht ins Leben gerufen worden. Nur wenn Palmsonntag nicht gewesen wäre, was wäre denn dann anders gewesen? Also wäre so einer der Feiertage, wo ich im ersten Moment dachte, hat ja nicht unbedingt sein müssen, war jetzt nicht so dramatisch in seiner Auswirkung. Und Palmsonntag ist eigentlich immer so ein Sonntag, wo man einen Spiegel vorgesetzt bekommt. Wir haben das eben in dem Poetry Slam schon gehört. Was passiert da eigentlich in Köpfen von Menschen, die eine Woche vorher noch Jesus bejubeln? Und es dauert keine Woche, dann kann man ihn schon hinrichten, dann hat er keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung, dass irgendeiner seine Stimme erhebt und etwas dagegen unternimmt. Und das ist immer so ein Spiegel, der kritische Anfragen an uns stellt, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Ist Glaube bei mir nur so eine Laune, die bei den ersten Schwierigkeiten oder wenn der Zeitgeist gerade etwas anderes sagt, dann wieder verschwunden ist? Und das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dieses Palmsonntag, aber es gibt noch einen Aspekt, der springt nicht so direkt ins Auge. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir alle nicht im Orient aufgewachsen sind und die vielen Symbole, die in diesem Text stecken, nicht so im ersten Moment erkennen und verstehen, was die Leute verstanden haben, als Jesus sich auf einen Esel gesetzt hat und ist auf diesem Esel in Jerusalem eingezogen. Ich lese uns den Text noch einmal vor nach dem Markus-Evangelium und werde dann versuchen zu erklären, was Palmsonntag eigentlich zusätzlich noch bedeuten könnte. Wer mitlesen möchte, Markus 11 und ich lese die Verse 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Bethphage und Bethanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und alsbald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Denn wenn jemand zu euch sagen wird, was tut ihr da, so sprecht, der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder zurück. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die da standen, sprachen zu ihnen, was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihn Jesus geboten hatte, und sie ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Soweit der Bericht nach dem Markus-Evangelium. Das, was Jesus hier gemacht hat, das verstehen wir vielleicht, wenn wir einen Blick in das Alte Testament werfen, auf die Krönung Salomos. Ich gestehe, die hatte ich jetzt auch nicht so direkt auf dem Plan. Ich habe in der Konkordanz nachgeguckt, wo Leute anderweitig auf Eseln in Jerusalem eingeritten sind oder durch Jerusalem geritten sind. Und bei dem König Salomo war das so, als er zum König proklamiert wurde. Das steht nur so ganz am Rande. Man überliest das auch ganz schnell. Da ging es darum, wer ist eigentlich der rechtmäßige Nachfolger Davids? Und ein anderer Sohn Davids, Adonia, meinte schon, er müsste das sein und versuchte, das Nötige zu unternehmen, dass das Volk ihn auch zum König ausruft. Und dann hat David ganz schnell reagiert und dann gab es die Order, es soll einer seiner Esel, ein Maulesel genommen werden, der zum König gehörte. Und darauf wurde Salomo, sein Sohn, gesetzt und dann wurde er offiziell in einem Geleitzug durch Jerusalem bis an einen Bach geführt. Und das hatte eine symbolische Bedeutung, wenn jemand auf einem Esel durch ein Land, besonders durch eine Hauptstadt geritten ist, dann war das in der Regel die Proklamation, dass dieser, der jetzt auf dem Esel sitzt und in die Hauptstadt einreitet, der neue König ist. Und das, was Jesus gemacht hat, als er sich auf den Esel setzte und in Jerusalem eingeritten ist, das haben viele Leute recht gut verstanden zu seiner Zeit. Deshalb haben sie auch nachher gerufen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Und es wurde von dem Thron Davids geredet. Jesus ist in Jerusalem eingeritten, eine Woche vor Ostern, um zu proklamieren, dass er der König dieser Stadt sein soll. Und wenn jemand solch eine Proklamation macht, insbesondere auf einem Esel, im Gegensatz zu einem Pferd, dann sind wir oder diejenigen, die das mitbekommen, aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, nämlich erkenne ich das an oder erkenne ich das nicht an. Wenn jemand auf einem Pferd in eine Stadt eingeritten ist, dann war das auch eine Proklamation, dann brauchte auch keiner mehr eine Entscheidung zu treffen, denn mit ihm kamen andere Pferde, die waren gut bewaffnet und die Entscheidung war schon besiegelt. Das war so eine harte Proklamation, eine nicht ganz friedvolle. Als Jesus in die Stadt eingeritten ist, war das eine friedliche Proklamation und das Volk durfte entscheiden, wie sie damit umgehen. Und das ist für mich so eine Bedeutung des Palmsonntags, dass wir vor eine Entscheidung gestellt sind. Jesus, König in unserem Leben, wird uns nicht übergestülpt, sondern das ist eine Option und wir müssen entscheiden. Die aktuelle politische Lage ist leider so, dass es immer wieder einige Länder gibt, auch jetzt aktuell, wo gerade solche Proklamationen stattfinden. Jetzt sind es nicht mehr Könige, sondern Präsidenten. Und das ist dann schwierig. In Venezuela ist es so, dass sie gerade zwei Staatsoberhäupter haben. Und viele Leute im Volk und auch in den anderen Ländern müssen jetzt entscheiden, wen erkennen sie an und wen erkennen sie nicht an, auf wessen Seite stellen sie sich. Und man weiß, wenn das nicht eine einmütige Entscheidung gibt, bedeutet das sowas wie einen Bürgerkrieg. In Somalia ist es ähnlich, da hat sich dann jemand weniger auf einem Esel, sondern mehr dann mit Waffengewalt proklamiert. Der hat aber so viel Gegendruck jetzt schon wieder gespürt, dass selbst das nicht ausreicht, dann ist auch schon wieder zurückgetreten. Man kann sich die Namen der Präsidenten gar nicht so schnell merken, wie sie dann teilweise wieder wechseln. Als Jesus eingeritten ist, und das ist so der erste Punkt, der erste Gedanke, ist das eine Proklamation gewesen. So wie es bei dem König Salomo war, das war ein Bild, was einem Orientalen durchaus präsent war, wenn jemand auf einem Esel in eine Stadt einreitet mit einem ganzen Gefolge von Leuten, dann ist das eine Proklamation, dass er König oder Herrscher dieser Stadt, dieses Bezirkes ist. Und der Esel, wenn er auch bei uns jetzt nicht so den besten Ruf hat, in unseren Breitengraden, war im Orient doch eine Geldanlage und durchaus auch das Reittier eines Königs. Also es wird von vielen Herrschern und Königen geredet, die auf einem Esel geritten sind. Nur wenn sie dann in den Krieg gezogen sind, dann haben sie Pferde bevorzugt, da waren die Esel nicht ganz so optimal, zumal die einen stärkeren Eigenwillen haben und das ein bisschen blöd ist, mitten in einer Kampfhandlung, wenn das Tier stehen bleibt. Klar, aber um zu reiten oder Lasten zu tragen, war der Esel schon sehr wertvoll und viele Herrscher, das kann man im Alten Testament gerne nachblättern, sind auf einem Esel geritten. Was jetzt bei dieser Proklamation Jesu so besonders war, das war, dass sie in Sanftmut geschehen ist. Andere Berichte haben noch ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, wer gerne die genaue Versangabe hat. Und da wird davon beschrieben, dass ein König, ein Sohn Davids, wieder in die Stadt Jerusalem einreiten wird, und zwar auf einem Esel. Das gab sogar eine Verheißung, dass Jesus das oder dass es einmal passieren wird. Jesus hat diese Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt. Jetzt gibt es für uns, die wir eigentlich eher Deutsch sprechen, ein kleines Übersetzungsproblem. Wenn wir den Text im Alten Testament lesen, schreiben viele Übersetzungen, dass er arm gekommen ist. Das hat auch so die alte Luther-Übersetzung so geschrieben, die sehr verbreitet war. Und deshalb ist so bei uns immer das Bild, dass Jesus in Armut in die Stadt eingeritten ist und dass das so der erste Akzent ist. Eigentlich heißt dieser Begriff auch demütig oder sanftmütig. Und die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die schon vor der Zeit Jesu verfertigt worden ist, die hat das auch mit einem sehr eindeutigen Begriff übersetzt, und so wird es auch im Neuen Testament zitiert, dass Jesus nicht in Armut gekommen ist, sondern in Sanftmut. Und Sanftmut ist was anderes, als dass er nur arm ist. Sanftmut ist eine Haltung, mit der er gekommen ist, und ich persönlich mag diesen Begriff, auch wenn er heute nicht mehr so benutzt wird. Der ist für mich so ein Schlüssel, wie ich meine Kinder erziehen will. Jetzt kommt der Pädagoge wieder raus. Sanftmut heißt, das wurde zum Beispiel von Alexander dem Großen gesagt, dass er sanftmütig war. Haben nicht alle immer so direkt gespürt, die ihm begegnet sind. Aber Sanftmut bedeutet, dass jemand Macht hat, den anderen zu unterdrücken und Gewalt auszuüben, und der andere hat nichts entgegenzusetzen. Und wenn ich aus dieser Position heraus auf meine Macht verzichte, dann bin ich sanftmütig. Wenn ich darauf verzichte, jemand anderen mit Gewalt zu unterdrücken, weil ich es gar nicht kann, dann ist das Schwachheit. Jesus ist nicht in Schwachheit gekommen, sondern in Sanftmut. Das war die Haltung, die er gefordert hat, auch von anderen, von seinen Nachfolgern. Er ist sanftmütig, das heißt, er hätte mit Gewalt durchsetzen können, dass er der König in Jerusalem ist. Und keiner hätte was dagegen setzen können. Aber er hat einen anderen Weg gewählt. Er ist mit Sanftmut in die Stadt eingeritten. Er ist nicht auf einem Schlachtross in die Stadt eingeritten, sondern er hat einen Esel gewählt. Das war auch ein königliches Reittier, hatte auch eine sehr starke symbolische Bedeutung. Er hat seinen Anspruch als König proklamiert, aber nicht mit Waffengewalt, sondern er hat die Menschen vor die Wahl gestellt. Jubeln Sie ihm zu oder lehnen Sie ihn ab? Es ist so in etwa der Unterschied, wenn jetzt irgendjemand aus dem Ausland nach Deutschland kommt und macht einen Staatsbesuch und verlangt alle Ehren eines Staatsmanns, wenn er dann in seiner Staatskarosse kommt und es fahren Motorräder vor ihm her, es fahren welche hinter ihm her, er wird auch gut bewacht und alles, aber er kommt in seinem gut gepanzerten Auto und fährt in einer Staatskarosse, hat das ja eine ganz andere symbolische Bedeutung, als wenn er in einem Panzer einfahren würde. Es würde, glaube ich, jeder verstehen, wenn 30 Panzer irgendwo in Berlin reinfahren würden und irgendwo drinnen sitzt irgendein Herrscher, der sagt, so ist jetzt meine Stadt. Das ist dann nicht mehr die Option, die er gibt, sondern wenn jemand mit einer Staatskarosse kommt, dann kann er als Freund kommen, als Besucher, der kommt und wieder geht. Es kann jemand sein, der in dieser Staatskarosse das Kanzleramt dann bezieht und fährt da rein und übernimmt sein neues Amt oder sonst was. Aber wenn jemand mit Panzern in eine Stadt reinfährt, das wäre so das Äquivalent zu einem Pferd, ist das eine ganz andere Signalwirkung. Jesus hat proklamiert, der König zu sein, aber in Sanftmut. Was am Rande noch wichtig ist, das beschreibt auch Markus, dass er auf einem Esel geritten ist, auf dem noch nie jemand geritten ist vorher, das wird in allen Evangelien so berichtet, ist ein wichtiger Aspekt. Als Salomo die Herrschaft als König übernommen hat, hat er einen Esel genommen, auf dem sein Vater schon mal geritten ist. Und das war die symbolische Handlung, dass er der Nachfolger Davids ist und dass er die Nachfolge antritt. Jetzt geht es weiter in dem Sinne, wie es vorher schon angefangen hat. In Jerusalem gab es gerade keinen König aus dem Hause Davids. Es gab einen Statthalter und Jerusalem war auch nicht von einem eigenen König regiert. Und dass Jesus diesen neuen Esel wählt, war das Symbol, dass jetzt wieder etwas ganz Neues beginnt, eine neue Epoche. Wenn ein König die Königsherrschaft übernimmt, dann hat er gewisse Rechte. Das finden wir im Alten Testament. Und das erste Recht ist ganz wichtig. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, steht das, als die Israeliten einen König gefordert haben. Dann wird ihnen nochmal gesagt, was das für sie heißt. Und dann wird zum Beispiel gesagt, der König kann jederzeit kommen und wenn er etwas von euch haben will, darf er es nehmen. Der darf eure Kinder zum Krieg einziehen. Der darf eure Felder nehmen, wenn er die braucht. Der darf alles Mögliche nehmen und es steht auch der Esel da. Er darf eure Esel nehmen, wenn er sie braucht. Und das ist das, was Jesus in seiner Proklamation ja gemacht hat. Er hat sich einen Esel holen lassen. Ich habe mich immer gefragt, warum ist er nicht hingegangen, hat selber verhandelt, sondern hat einfach nur eingefordert, bringt mir diesen Esel. Und die einzige Begründung ist, der Herr braucht ihn. Und das war ein Teil dieser Proklamation, dass er König ist. Der König hat das Recht auf unseren Besitz. Dann heißt es auch, wenn jemand König ist, dann geht es nach seinen Regeln. Wir haben hier eine Gewaltenteilung. Das bedeutet, dass es nicht zwangsläufig neue Gesetze gibt, wenn die Regierung sich ändert. Das ist alles ein sehr langsamer Prozess und das ist auch gut so. Ein König hätte die Möglichkeit gehabt, neue Regeln aufzustellen. Wenn jemand proklamiert, König in meinem Leben zu sein, heißt das, dass er jetzt die Regeln aufstellt. Oder, das ist so ein dritter Gedanke, der König gibt das Ziel des Staates vor. Er sagt, wo es lang geht. Und das ist etwas, was mit der Proklamation Jesu verbunden ist. Und das ist etwas, mit dem wir uns auch auseinandersetzen dürfen in dieser Passionszeit. Nicht nur, dass es ein Ereignis ist, was in der Kirchengeschichte passiert ist, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sondern die Proklamation, dass er König in unserem Leben sein will. Und er stülpt uns das jetzt nicht einfach über, sondern wir sind vor die Entscheidung gestellt. Das bedeutet für mich Palmsonntag. Und die Entscheidung heißt nicht nur, ob ich das nett finde, dass Jesus in meinem Leben König ist, sondern die Entscheidung bedeutet, ob er die Rechte eines Königs in meinem Leben hat. Und dann kann man ja nachfragen. Er hat Anspruch auf unseren Besitz. Also zunächst behalten wir ja alles selber, aber wenn Jesus auf einmal unser Haus haben möchte, dann können wir nicht lange mit ihm diskutieren, ob das geht oder ob das nicht geht. Es gehört dann eigentlich ihm. Auch das Auto, alles, was wir besitzen, unsere Zeit, wenn er sie beansprucht, dann ist sie ihm, wenn wir uns dafür entscheiden, dass er König in unserem Leben ist. Es geht nicht darum, dass die Gemeindeleitung jetzt Stellvertreter dieses Königs ist und dann entscheidet, welches Haus sie von den Mitgliedern nimmt oder sonst was. So ist das nicht gemeint, so versteht sich, glaube ich, auch die Gemeindeleitung hier nicht. Aber wenn uns deutlich wird, dass Jesus etwas von uns erwartet, dann gehört das ihm. Das ist der Anspruch des Königs. Jesus konnte hingehen und sagen, holt mir diesen Esel und sagt, der Herr braucht diesen Esel. Und das reicht. Das ist sein Anspruch auf unseren Besitz. Jesus stellt die Regeln auf. Amüsiere mich so ganz still immer für mich, wenn Leute in der Gemeinde diskutieren, was man noch darf und was man noch nicht darf, als wäre das eine Sache unserer eigenen Entscheidung. Das ist doch völlig egal, ob ich die Regeln Jesu schön finde oder nicht finde. Ich muss ihm ja nicht nachfolgen. Aber wenn ich ihm nachfolge, dann entscheide ich mich dafür, dass er die Regeln aufstellt und dann diskutiere ich nicht jede einzelne Regel, die er aufgestellt hat, ob die in mein Konzept passt. Das muss die gar nicht. Ich muss auch nicht mit dem Pastor der Gemeinde oder mit den Ältesten diskutieren, ob die nicht meinen, dass man die Regeln so ein bisschen aufweichen kann. Weil wir sind ja schließlich im 21. Jahrhundert, oder ist schon, ja doch, 21. Jahrhundert sind wir. Da sind ja manche Dinge anders und vielleicht muss man das nicht mehr so machen wie früher. Das habe ich nicht mit den Ältesten der Gemeinde zu diskutieren. Wenn ich mich entscheide, die Entscheidung ist freiwillig, Jesus ist König in meinem Leben, er hat die Regierung, dann gibt er die Regeln vor und dann brauche ich nicht mehr zu diskutieren, dann frage ich eigentlich nur noch, wie setze ich es um oder habe ich es richtig verstanden? Darüber kann ich dann auch mit den Ältesten der Gemeinde diskutieren, habe ich das richtig verstanden, was Jesus da gesagt hat? Aber ich kann nicht diskutieren, ob ich seine Regeln jetzt schön finde oder nicht, oder ob wir das in unserer Gemeinde aber anders sehen müssen. Es gibt nur noch Verständnisfragen. Auch seine Ziele sind wichtig und damit komme ich zu dem zweiten Teil der Predigt und ich merke, die 20 Minuten habe ich gerade überschritten, aber ich mache trotzdem noch zu Ende. Ich werde nur gleich wissen, wie viel ich überschritten habe. Die Ziele waren genau das, woran die Leute nachher gescheitert sind. Über die Regeln haben sie sich vielleicht Gedanken gemacht. Sie fanden das schön, dass Jesus kommt und etwas in ihrem Leben ändert. Aber das Ziel, was er haben sollte als König, das war ihnen eigentlich klar. Er sollte sie befreien. Sie wollten wieder ein freies Volk sein und jetzt kommt ein König, der stellt das in Aussicht. Alles schön. Aber Jesus gibt die Ziele vor und das, was Passion und Ostern bedeutet, war nicht das, was die Leute erwartet haben. Daran sind sie ein bisschen gestrauchelt. Jesus hat proklamiert, König zu sein, und die Leute haben geantwortet. Das wird bei Markus jetzt nicht mehr so ausführlich berichtet. Es gibt eine Gruppe, die er gar nicht erwähnt, die finden wir dann bei Lukas eher, das sind die Pharisäer, die gleich Jesus ermahnt haben, er soll die Leute zum Schweigen bringen, denn die haben befürchtet, wenn er als König einreist in Jerusalem, dann gibt das gewaltigen Ärger, falls die eigentlichen Herrscher dieser Stadt diesen Einzug ernst nehmen, dann werden die mit Gewalt darauf reagieren und dann gibt es ein großes Durcheinander und die haben versucht, ihn davon abzuhalten. Und das ist eine Reaktion, die auch heute zu finden ist, wenn Jesus proklamiert, König im Leben zu sein, dass Leute sagen, bloß nicht bei mir, das bringt so viel Unruhe in mein Leben, wenn Jesus auf einmal die Herrschaft übernimmt. Dann wird ja eventuell alles anders und es hat sich gerade so schön eingespielt, ihr sollt bloß nicht Jesus kommen mit seinen Regeln, mit seinen Zielen und soll auf einmal mein Leben regieren. Und die wehren das ab. Das ist eine mögliche Option, wie wir darauf reagieren können. Dann gibt es den Besitzer des Esels. Der hat Jesus anerkannt, indem er gesagt hat, okay, nehmt ihn mit. Die Leute haben nachgefragt, warum bindet ihr den Esel los? Sie haben geantwortet, wie es ihnen gesagt worden ist, Jesus braucht ihn. Und damit war die Sache für ihn erledigt. Wir müssen uns immer daran erinnern, der Esel ist nicht ein dummes Tier, sondern der Esel war eine Geldanlage. Besitz von Menschen wurde auch unter anderem in Eseln gemessen. Dann wären wir heute wahrscheinlich ein bisschen arm. Die meisten haben keinen zu Hause. Aber Esel war eine Geldanlage und den einfach so abzugeben, hieß, dieser Besitzer hat so still, heimlich, ohne viel Aufsehen den Anspruch Jesu anerkannt. Er ist der König, er hat das Recht des Königs, er kann meinen Esel fordern. Hätte der nicht bei jedem gemacht. Die Jünger, die nehmen diesen Esel und dann ist so eine kleine Geste, so mit einem Satz erwähnt, die legen ihre Kleider auf den Esel. Denn so schön die Geschichte ist und so viele gejubelt haben, es ändert nichts daran, dass der Esel stinkt. Oder stinken würden jetzt Besitzer eines Esels nicht sagen, aber einen sehr eigenen und penetranten Geruch hat, den man nicht unbedingt riechen möchte, wenn man nicht in der Nähe des Esels ist. Ich weiß nicht, wer einen Hund zu Hause hat. Wir haben einen kleinen Hund und er hat als Lieblingsschlafplatz für nachmittags, wenn ich mal zu Hause bin, meinen Schoß ausgesucht. Und ich muss dann immer was unterlegen, bevor er sich auf meine Hose legen darf, denn ich möchte nicht überall nach diesem Hund riechen. Ich mag den gerne, aber er stinkt. Also bei aller Liebe, so möchte ich nicht immer riechen. Das war bei dem Esel auch so. Und die Jünger haben ihre Kleider. Kleidung war übrigens auch eine Geldanlage. Nicht so, dass man so schnell mal so ein T-Shirt wegwirft oder so, sondern Kleidung bedeutete auch Besitz. Und wer noch nicht mal Kleidung hatte oder nur ein Teil hatte und nicht wechseln konnte, der galt auch als relativ arm. Also es hatte eine hohe Bedeutung für die Leute und die legen ihre Sachen über den Esel, damit die Kleidung Jesu nachher nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und stinkt. Die haben seinen Anspruch auch anerkannt. Und die große Volksmenge. Die hat sogar die Kleidung auf den Boden geworfen. Und ratet mal, wieso ein Kleidungsstück aussieht, wenn es so in den Staub geworfen wird und dann ein Esel drüber latscht. Das sieht auch nicht mehr ganz so hübsch aus nachher. Deshalb habe ich ja schon als Vierjähriger überlegt, Äste wären besser gewesen. Und wenn das doch auch geht, also ich war da noch nicht ganz so weit. Und die haben ihn auch anerkannt. Also er hat große Anerkennung gefunden und diese Proklamation hat erstmal bei den Leuten dazu geführt, dass sie ihn anerkannt haben. Die Frage ist aber, was bleibt? Und das ist so eine traurige Geschichte, dass auch von einer Volksmenge geredet wird, die nachher gerufen hat, kreuzige ihn. Es steht hier nicht, dass das exakt die gleichen Leute waren. Ich glaube es auch nicht unbedingt. Es wird einige gegeben haben, das halte ich für sehr wahrscheinlich, die werden, so wie sie im ersten Moment sich haben begeistern lassen, als Jesus in die Stadt eingezogen ist, auch bei der Menge gestanden haben, die laut gerufen hat, kreuziget ihn. Es gibt solche Leute, die komplett in ihrer Meinung umswitchen. Und das war die langfristige Reaktion auf den Anspruch Jesu. Erst super begeistert, Dann waren seine Ziele anders als meine Ziele. Dann wollte er auf einmal meinen Besitz wirklich haben. Ja, dann haben wir mit Glauben alle nichts mehr zu tun. Sehr viele von den Leuten, die anfangs hier gejubelt haben, die haben zumindest geschwiegen und sich nicht in die Menge eingefunden, die dann gerufen hat, Kreuz zu gehen, und sie haben dagegen gerufen. Die hätten ja einen Gegenchor bilden können, eine Gegendemonstration. Die haben geschwiegen. Die waren hoch irritiert davon, wie das jetzt mit Jesus weitergegangen ist. Die haben was ganz anderes erwartet. Jetzt funktioniert es auf einmal nicht so, wie sie es erwartet haben. Und ich glaube, das war eine sehr häufige Reaktion, dass viele einfach irritiert waren, haben sich erstmal zurückgezogen. Und vielleicht wird auch eine Handvoll Leute geblieben sein. Die haben auch nicht verstanden, warum das jetzt so ist, aber sie haben auch verstanden, ihre Entscheidung gilt. Und wenn es jetzt auch nicht so aussieht, wie es aussehen sollte, aber das ist der König, dem ihr Leben gehören soll. Wenn wir Palmsonntag feiern, wenn wir an die Passionszeit denken, dann hat das was damit zu tun, dass Jesus nicht nur für uns gestorben und auferstanden ist, und wir können das zu unserem Leben so dazu benutzen und sagen, auch schön, sondern er proklamiert an diesem Sonntag vor Ostern, dass er König in unserem Leben sein will. Er proklamiert das sanftmütig. Niemand ist gezwungen. Aber wenn wir sagen, ja, er soll es sein, dann heißt es, unsere Zeit, unser Besitz gehört ihm. Er stellt die Regeln auf, er gibt das Ziel in unserem Leben vor. Und dann wünsche ich uns, dass wir nicht zu den Leuten gehören, die sich ständig irritieren lassen. Es wird Momente geben, da sind wir auch irritiert, was Jesus in unserem Leben vorhat. Aber ich wünsche uns, dass wir zu den Leuten gehören, die bleiben. Bei aller Irritation, die nicht, wenn sich irgendwelche Sachen verändern, ihre Meinung wieder ändern, sondern die dabei bleiben. Trotz Irritationen und auch wenn wir seine Ziele manchmal nicht verstehen.